Wenn so Pausen so kräftig unruhig sind, ist das ein ganz tolles Zeichen. Nämlich, man hat sich viel zu erzählen, es gibt Neues an Arbeitsmaterial, an Jonglierbällen. Ich jongliere nebenbei bemerkt auch leidenschaftlich gerne. Das tut manchmal, wenn man so am Schreibtisch viel gesessen hat, Nackenmuskulatur richtig gut oder vielen Post, die mitzunehmen ist. Und ich finde es echt faszinierend. So viele Leute, ihr seid an eurem Platz in irgendeiner Form in der Kinder-, in der Jungschararbeit tätig. Ich schaue in die Reihen und denke, mancher von euch hat selbst vermutlich Kinder. Auch dort ist es Arbeit an Kindern, mit Kindern. Und ich erlebe das als Vater von zwei süßen Töchtern auch ganz, ganz wertvoll, dass unsere Töchter in der Gemeinde, nicht nur wir als Eltern, sondern andere, dass andere ihnen Jesus lieb machen. Und ich danke euch einfach dafür, für euren Einsatz. 40 Minuten, ich dachte eine Stunde 40, aber schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Ich wünsche mir, Rolf, du sagtest, glaube vorhin, wie so ein Plädoyer, so, es ist deine Sehnsucht, ich mache mich da mit dir eins, meine Sehnsucht ist es auch, dass nicht nur dieser Tag, sondern dass unser Leben ganz stark so am Herzschlag, am Pulsschlag Gottes ist. Das wünsche ich mir auch für die nächsten 40 Minuten, für den Verlauf dieses Tages, durch das, was wir erleben. Was für ein Mitarbeiter! Was für ein Mitarbeiter! Jede Gemeinde wäre stolz und glücklich über solch einen Mitarbeiter. An Leidenschaft, an Begeisterung, an Ideenreichtum, Kreativität, an Einsatz, an Ausdauer, an Spontanität, an Zielstrebigkeit, an Durchsetzungsvermögen und nicht zu überbieten. Was für ein Mitarbeiter! Sein Name ist Programm. Seinen Namen, den verrate ich euch jetzt noch nicht. Oder doch? Seid ihr neugierig, diesen Mitarbeiter kennenzulernen? Ich verrate euch schon einmal so viel. Er ist pausenlos für seinen Gott unterwegs. Jetzt meine ich, eine Folie irgendwie überblättert zu haben. Schauen wir mal, was die Technik bringt. Du hast die als erste Folie? Okay. Also, sein Name hätte jetzt hier erscheinen sollen, nämlich die Übersetzung seines Namens. Mein Gott ist der Herr. Was für ein Name, den ein Mitarbeiter trägt von Geburt an oder seit seiner Namensgebung. Mein Gott ist der Herr. Pausenlos für seinen Gott unterwegs. Vielleicht kennst du das. Montags Chor, Dienstag Hauskreis, Mittwoch Schülerbibelkreis, Donnerstag Gebetstreff, Freitag Jungscha, Samstag Jugendbund, Sonntag Gottesdienst. Und am Montag geht das Ganze wieder so von vorne los, pausenlos für seinen Herrn unterwegs. Er selbst, dem Jungscha-Alter schon entwachsen, wenn es den EC damals schon gegeben hätte, würde er zu den Alt-EC-Lern zählen, aber an Schwung und Leidenschaft, an Kraft und Dynamik für das Reich Gottes, an nichts zu überbieten. Nichts seiner Leidenschaft für Jesus, die erste Liebe für Jesus verloren. Sein Name, mein Gott ist der Herr. Im Alten Testament, im Neuen Testament zu finden, vielleicht hast du schon eine Spur. Ich kann dir sagen, ja, im Alten Testament und im Neuen Testament. Schwerpunktmäßig im Alten Testament, aber auch das Neue Testament nimmt ihn immer wieder auf. Mein Gott ist der Herr. Das sein Programm. Wenn er betet, was passiert, wenn du betest? Wenn er betet, da geraten die Naturgesetze außer Kraft. Irre. Da geraten Naturgesetze außer Kraft. Wenn er betet, fällt Feuer vom Himmel. Vielleicht hast du dir das schon in mancher Situation gewünscht. Ach Herr, jetzt noch ein Feuer, ein bestätigendes Feuer vom Himmel als Zeichen deiner Nähe, vielleicht auch als Hinweis auf dich, auf deine Möglichkeiten. Wenn er betet, die Naturgesetze treten außer Kraft. Er betet, 3,5 Jahre fällt kein Tropfen Regen. Ich weiß es nicht, wie seine Nachbarn damit gingen, die vielleicht nötig um Regen gebetet haben. 3,5 Jahre kein Regen, er betet wieder und nicht nur Feuer, diesmal fällt Wasser vom Himmel. Mein Gott ist der Herr. brennend, leidenschaftlich, eifrig, vielseitig begabt. Ich kenne manchen von euch vom Sehen, die meisten von euch kenne ich nicht, aber ich bin fest überzeugt davon, dass ganz viele Begabungen in eurem Leben zur Entfaltung kommen, vielleicht zum Teil auch noch schlummern, leidenschaftlich für den Herrn Jesus unterwegs, vielseitig begabt. Mein Gott ist der Herr. Kennt ihr das? Es gibt ihn oder sie also doch. Die eierlegende Wollmilchsau. Wollmilchschwein, etwas harmloser ausgedrückt. Und das Tolle ist, man kann dieses Teil hier am Computer, kann man es schnell kopieren. Also wenn eins davon nicht ausreicht oder ja klonen nicht unbedingt, aber kopieren. Vielleicht kennst du solche Menschen, vielleicht bist auch du jemand und je begabter wir sind, umso tendenziell mehr werden wir uns einbringen, vielleicht auch von anderen eingesetzt und angefragt, vielseitig begabt, nach allen Seiten hin verwendbar, könntest du nicht. Und da entsteht eine Lücke, leidenschaftlich für den Herrn Jesus unterwegs. Elia, so heißt sein Name, den war ich euch noch schuldig. Mein Gott ist der Herr. Und genau dieser Elia fügt Gottes Feinden, ich denke, viele von euch kennen die Geschichte vielleicht in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule oder wie ihr es nennt, schon erzählt. Elia, den Feinden Gottes, den Feinden seines Volkes, Isebel und Co. eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Man würde vermuten, dass aus dem heraus, was er erlebt hat, mit Gott erlebt hat, wieder spielt Feuer eine Rolle, dass er jetzt vor Kraft strotzt. Weiterhin leidenschaftlich unterwegs ist. Im Auftrag seiner Majestät bügelt er die Baalspriester nieder. Doch plötzlich erlebt er etwas, er, dieser leidenschaftliche Gottesmensch, Leidenschaft am Rand der Kraft. Ich lese uns aus 1. Könige ein paar Verse dazu vor. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er legte sich hin, schlief unter dem Wacholder, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Das hatte er erlebt. Diese Hunderte von Baalspriestern im Namen Gottes einen glänzenden Erfolg erzielt und dann dieser Einbruch. Kennst du das nach besonders gesegneten Kinderstunden? Vielleicht besonders gesegneten Gottesdiensten, Hauskreisabenden, vielleicht Freizeiten? So dieser Einbruch, die Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft ist noch da und trotzdem am Rand der Kraft oder über die Kraft hinaus. Er wünscht sich zu sterben. Ach Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Er legt sich schlafen, gönnt sich seinem Körper Ruhe, hat wohl nichts zu essen und zu trinken dabei. Der Engel tippt ihn an, nicht um 3 Uhr irgendwas, um vielleicht keine Ahnung was, tippt ihn an, du, ich hab dir hier was vorbereitet. Soll dir sagen, lieben Gruß von Gott, hier, jetzt iss dich mal richtig satt. Aber er war noch nicht ausgeschlafen. Ein zweites Mal legt er sich hin, noch einmal, vielleicht ein noch kräftigeres Frühstück, O-Saft oder was auch immer noch dabei, Multivitamin. Und jetzt, Elia, jetzt ist die Oase vorbereitet, Sandstrand, Vielleicht habt ihr es gerade bemerkt, Sand ja, aber es heißt noch einmal zurück in die Wüste. Noch einmal dorthin zurück, von wo er kam. Nur durch die Kraft der Speise, 40 Tage und 40 Nächte. Also die nächste Etappe stand bevor, nichts, nur mit Füße hochlegen, durchatmen, ja, Pause. Aber Elia, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Das Wort des Herrn dort in dieser Höhle kam zu ihm, jetzt Achtung, was machst du hier, Elia? Völlig unvermittelt. Was machst du hier, Elia? Der Herr wusste doch, in wessen Namen er unterwegs war, was er hier macht. Nächster Vers. Ich habe geeifert für den Herrn, leidenschaftlich unterwegs, voll Eifer. Vielleicht kennst du das. Und dann fragt einer, das gibt's ja wohl nicht. Da erlaubt sich jemand aus den Reihen der Gemeinde zu fragen, was machst du da? Was macht ihr da? Wir sind doch leidenschaftlich für Kinder, für Jungschalen im Auftrag seiner Majestät unterwegs. Was in der Bibel mehrmals genannt wird, vielleicht kennt ihr das, Namen, die doppelt genannt werden oder irgendwelche Aufrufe doppelt genannt, haben besondere Bedeutung. Vers 10, 1. Könige 19, Vers 10. 1. Könige 19, Vers 13. Noch einmal, was hast du hier zu tun, Elia? Entschuldigung, das müsste doch klar sein. Herr, wem, wenn nicht dir? Und Jeremia antwortet, ich habe für den Herrn geeifert. Deshalb sind wir angetreten, deshalb sitzt du heute früh hier. Und erarbeitest vielleicht Woche für Woche ein Programm, um den Kindern Gott und Jesus lieb zu machen. Ich eifere für den Herrn. Das ist mein Auftrag. Vielleicht lebst du dein Berufsleben, dein Familienleben eher nebenher und eiferst für den Herrn. Ich habe für den Herrn geeifert. Und dann geht es weiter und ich bin allein übrig geblieben. Kennst du das auch? Da eifert man und andere Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, ziehen weiter, ziehen um. Bleiben aus, Familienpause und. Und ich bin allein übrig geblieben. Ich hätte noch so viele Ideen, aber ich kann sie alleine nicht umsetzen. Was bekommt Elia für eine Antwort? Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste. Also nicht Mitarbeitertag für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in der Kinderarbeit. Und jetzt von heute ab wird alles besser. Elia, geh weiter deines Weges, wieder dorthin zurück. Wir werden heute Nachmittag, gegen Abend jeder, dann wenn er wieder zu Hause ankommt, wenn die Stunden in der Gemeinde wieder weiterlaufen, neu beginnen, wir werden dieselben Verhältnisse vorfinden. Jeremia, noch einmal zurück in die Wüste. Und dabei sind manche Wüstenzeiten und er empfindet dieses Alleinsein als Wüste, sogar von Gott verordnet. In 1. Könige 19 heißt es nebenbei bemerkt, von Gott geh deines Weges durch die Wüste und ich will übrig lassen 7000 in Israel. Aha, Moment, Elia, du bist gar nicht alleine. Auch du, heute Morgen, wenn du vielleicht als Einzelkämpfer auf weiter Flur in deiner Gemeinde, in deiner Kinder- und Jugendarbeit hier sitzt und wünschst, andere wären hier mit dabei oder es gibt die anderen gar nicht, die hätten mit dabei sein können. Ich bin allein. Elia bekommt die Antwort, es gibt noch andere. In Elias Fall 7000. Und wenn wir uns umschauen, was für eine geballte Leidenschaft und Energie und Kreativität hier in diesem Raum für Kinder, für Jungschaler hier in Sachsen. Elia muss aber dorthin wieder zurück, in dieselben Verhältnisse. Manche Wüstenzeiten sind von Gott verordnet. Ich weiß nicht, was dir spontan einfällt zum Thema Wüste. Vielleicht hat es gar nichts mit Kinderarbeit zu tun. Vielleicht ist es Wüste in deiner Familie oder am Arbeitsplatz oder nicht am Arbeitsplatz, weil du keinen Arbeitsplatz hast. Die Verhältnisse verändern sich zunächst nicht. Aber Gott öffne dem Elia den Blick, du, es sind noch Brüder und Schwestern, wenn man das so nennen darf, ich denke schon, auch alttestamentlich Brüder und Schwestern mit auf dem Weg. Und trotzdem, manche Wüstenzeiten sind von Gott verordnet. Ich denke da an Matthäus 4, da wurde Jesus in die Wüste geführt. Von wem? Man könnte vermuten, so beim Oberflächlichen drüber hinweglesen, vermuten vom Teufel. Der versucht ihn ja dort. Stellt das in Frage, was Jesu tiefste Wertschätzung war. Du bist mein geliebter Sohn. Dreimal stellt er das existenziell in Frage. Und von wem wird Jesus geführt? Da führte ihn, so lesen wir, der Geist Gottes in die Wüste. Manche Wüstenzeiten sind von Gott verordnet. Manche Zeiten, wo du merkst, meine Kraft reicht nicht. Ich hätte gerne mehr Kraft, aber sie reicht nicht. Jesus war dort unterwegs, wohin ihn der Geist Gottes führte. Vielleicht als Impuls, auch deine Mitarbeit unter diesem Licht zu betrachten. Das immer wieder neu Gott hinzuhalten. Herr, ist das, was meine Woche ausmacht, auch an Mitarbeit, ist es von deinem Geist initiiert und geführt. Ein weiteres Beispiel. Paulus, Silas, Timotheus, auf der zweiten Missionsreise unterwegs. Und über diesen Text stolpere ich grundsätzlich, warum. Es heißt, es wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Ihre Motive waren, könnte man vermuten, sie waren astrein, das Wort Gottes verkündigen, Evangelium, Missionsbefehl. Es wurde ihnen vom Geist Gottes verwehrt. Und das wird eine meiner ersten Fragen sein, wenn ich Paulus einmal begegne, nämlich die Frage, wie habt ihr das gehört, erlebt? Der Geist Gottes wehrte euch, hat sich euch in den Weg gestellt. Sie ändern ihre Route und dann heißt es ein paar Verse weiter, Sie waren nach Mysien gekommen, versuchten nach Bithynien zu reisen. Man sagen könnte, okay, man kann sich ja mal irren. Neujustierung. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. So nah am Pulsschlag, am Herzen Gottes, um das zu merken, was ist Herr von dir her dran? Wir haben bei uns im Seelsorgezentrum über dem offenen Kamin im Wohnzimmer diesen Bibelvers eingraviert, eingeprägt, Matthäus 11, 28, Jesu Einladung, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jetzt steht im Griechischen, für alle die, die nicht Griechisch kennen, das war eine meiner ersten Entdeckungen auf der Bibelschule, dieses Wort, das kann man ohne Griechisch fast übersetzen oder verstehen, da steckt Pause drin, anapausomai. Erquicken heißt so viel wie zur Ruhe bringen. Mach mal Pause. Jesus lädt dazu ein, mach mal Pause. Und vielleicht ist heute dieser Tag, ihr habt dieses Vorrecht, ihn noch als Feiertag feiern zu können, auch so ein Pausenangebot an dich, anapausomai, mach mal Pause, hör ganz neu den Herzschlag Gottes für dein Leben, für das, was er von dir möchte, was von ihm her für dich dran ist. Noch einmal zurück zu Elia. Entschuldigung, verrutscht, Folie stimmt. Nein, nicht zurück zu Elia, sondern zu Johannes 18 von vorhin. Ich will jetzt keine vierte Kurzpredigt anschließen, aber im ersten oder zweiten Vers hieß es, dass Jesus sich in einen Garten zurückzog mit seinen Jüngern, wo er immer wieder hinging. Jesus hatte solche Anapausomais, solche mach mal Pause, wohl mit seinen Jüngern zusammen, aber immerhin dort in diesem Garten. Ich stelle mir den wunderschön vor, bunt, kreativ und, was so in einen schönen, gepflegten Garten hineingehört. Schon die ersten Seiten der Bibel berichten von dem Garten Eden. Also nicht nur von Eden, so irgendwo in einem schönen Raum, sondern im Garten Eden. All das, was die Seele braucht. Wo ist dein Garten? Und einen Garten kann man auch haben, wenn man selbst vielleicht keinen einzigen Quadratmeter Grün hat in seiner Wohnfläche, Wohnumgebung. Dein persönlicher Garten, wo du dir Gutes gönnst. Jesus auf jeden Fall diesem Text nach liebte diesen Garten, weil er immer wieder dorthin kam mit seinen Jüngern. Jetzt noch einmal ganz kurz zurück zu Elia. Elia, Altes Testament, könnte man denken, ja, okay, Altes Testament. Was hat uns das Neue Testament dazu zu sagen? Paulus, Leidenschaft am Rand der Kraft. Er bestätigt, wir hatten es, ich glaube letzte Woche war es in der fortlaufenden Bibellese, den Christen in Mazedonien bestätigt er Folgendes. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, kennst du das? Über deine Kraft, haben sie willig gegeben. Dort ging es um Geld, um finanzielle Unterstützung für Korinth, aber auch über unsere Kraft hinaus, unsere Zeit, unser Pensum dessen, was wir eigentlich einbringen können, über die Kraft hinaus haben sie willig gegeben. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Da wird dieser Aspekt der Kraft aufgenommen und wenige Kapitel später dieser ganz bekannte Vers, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, so leidenschaftlich, so energiegeladen du bist für das Reich Gottes unterwegs, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist das Entscheidende, nicht meine Kraft, nicht deine Kraftreserven, sondern meine Gnade, die in den Schwachen mächtig ist. Und in diesem Zusammenhang heißt es, er betete dreimal, Klammer auf, nur dreimal. Ich bete häufiger für die Dinge, an denen ich leide, nur dreimal. Und beschreibt das so, dass Satans Engel, wörtlich ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Wenn Satans Engel draufhaut, tut das vermutlich verdammt weh. Wo gibt es Pfahl im Fleisch in deinem Leben? Bei Paulus, es wird hin und her spekuliert, ob Augenleiden, es gibt ganz viele Ideen, ganz viele Auslegungen dazu. Vielleicht kennst du auch solch einen Pfahl im Fleisch, wo du den Eindruck hast, Mensch, da haut dieser Teufelstyp ständig wieder neu rein und drauf. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Neue Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig, komm zum Zug in deiner Schwachheit. Ein Freund erzählte mir vor wenigen Tagen, dass er in folgender komfortabler Situation ist. Er darf sich zum ersten Mal in seinem Leben, er meinte eventuell auch zum letzten Mal in seinem Leben, einen Firmenwagen selbst aussuchen. Eine komfortable Situation. Er sagte beim Prospektewälzen, seine Augen fielen gleich auf den 160 PS Motor. Stellte dann fest, der Motor mit 180, das Fahrzeug mit 180, will hier keine Schleichwerbung betreiben, 180 PS war nur unwesentlich teurer. Er hat sich dazu verleiten lassen, diesen anzukreuzen. 180 PS unter der Haube. Davon abgesehen, dass wir als Christen trotzdem Menschen sind, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt gerade denkt, diese komfortable Situation, in die würde ich auch einmal gerne kommen. Einen Wagen anzukreuzen, einen neuen Wagen und die Firma bezahlt ihn mir. Davon abgesehen, kennst du das mit 160 PS unterwegs? Natürlich fürs Reich Gottes, dafür sind wir doch angetreten. Deshalb hat uns der Herr Jesus in seine Nachfolge gerufen und noch nicht entrückt. Mit 160 PS und manches Mal wünschst du dir trotzdem 180 PS, noch ein bisschen mehr Spiel im Gaspedal, vielleicht noch einen Termin und eine Vorbereitung und noch für einen Klick im Internet, um mich noch weiterzubilden für das Reich Gottes, noch Kapazität zu haben. Aber vielleicht ist heute dran, zurückschalten. Boxenstopp, die Chance dieses Feiertages. Ich fand es so klasse, heute früh aus dem Arbeitstag in einen Feiertag zu fahren. Ich sagte vorhin, so stelle ich mir die Entrückung vor. Aus der Arbeit in die Ruhe. Aus der Arbeit in die Ruhe. Und genieße, nutze diese Zeit heute auch dafür. Wo dienst du mit Leidenschaft, aber vielleicht am Rand deiner Kraft. Vor einiger Zeit entdeckte ich einen Buchtitel, über den ich sehr erschrak. Vielleicht kennt ihr die Buchreihe Edition Aufatmen, ganz, ganz tolle Bilder, Gott braucht keine Helden und viele mehr, aber über diesen Buchtitel erschrak ich. Warum? Er heißt Ausgebrannt für Jesus. Ausgebrannt für Jesus. Vielleicht kennst du solche Augenblicke, wo du nahe am Ausbrennen bist, wo du vielleicht schon an der einen oder anderen Ecke ausgebrannt bist. Da lodert vielleicht nur noch ganz schwach irgendetwas. Ist das Thema? Vielleicht kennt ihr unseren SOS-Kongress. Wir haben Werbeflyer mit dabei. Könnt euch nachher gerne eindecken. So sieht dieses Ding aus. Ein ganz genialer Kongress über ein Kompaktwochenende zu seelsorgerlichen Themen. Jedes Jahr das Hauptthema ist Thema Gesprächsführung. Das ist ratzfatz voll. Wir bieten jetzt mittlerweile immer schon doppelten Durchgang an. Das zweite Thema, auch dieses Jahr bei den schon eingegangenen Anmeldungen, nebenbei bemerkt, man muss schnell sein, um nicht auf der Warteliste zu landen. Also es reicht nachher, noch in der Pause. Jetzt bitte noch nicht den Flyer holen. Aber das zweite Thema, zweithäufigst gewählte, brennen ohne auszubrennen. Bedeutet etwas. Und die Frage, ausgebrannt für Jesus, mit wie viel PS bist du gerade unterwegs? Wo läuft vielleicht dein Motor in einem Touren- und Drehzahlbereich, der nicht gut ist für dich? Das war mein Berufungsvers in den hauptamtlichen Dienst. Von verschiedenen Leuten, unabhängig voneinander, damals mir zugesprochen worden. Komplett heißt er, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend. Da ist es. Brennend. Also doch. Brennend, eifrig, leidenschaftlich. Brennend im Geist. Also nicht brennend für Menschen, nicht brennend um der Sache willen. Brennend im Geist, mit dem Ohr ganz nah an Papas Gottesherz. Brennend im Geist, dient dem Herrn. Man kann sogar brennen, das sage ich aus eigener Erfahrung, man kann brennen, Licht ausstrahlen und Wärme verbreiten. Das geht noch, aber innerlich schon auf dem Weg sein, auszubrennen. Vielleicht sitzt du gerade äußerlich völlig intakt, gut rasiert und geschminkt und frisiert und was dazugehört, auf deinem Stuhl und in dir heult und weint es, weil du längst am Rand deiner Kraft unterwegs bist. Äußerlich auf Hochglanz poliert, innerlich rostet und modert der Kahn vor sich hin. Kennst du Petrus? Vielleicht nicht persönlich, das wird kommen. Kennst du Petrus? Das ist die zentrale Frage in der Nachfolge Jesu. Auch die habt ihr vermutlich schon x-fach gehört. Aber die zentrale Frage nach der Beziehung zu Jesus war die: Hast du mich lieb? Und als gute Christen antworten wir innerlich gleich: Ja klar, Herr. Deshalb lebe ich mit dir, deshalb investiere ich mich, ich habe dich lieb. Aber Jesus zielt zuallererst auf seine Beziehung, auf sein Inneres ab. Genau dieser Punkt. Hast du dein Herz an meinem, dein Ohr an meinem Herzen? Und erst als Petrus diese klare Antwort, dreimal diese klare Antwort zu Jesus hin: Herr, ich habe dich lieb. Ich gehe immer wieder in die Knie. Ich habe Zeiten, da reicht die Kraft nicht. Da wäre ich gern anders. Hätte ich dich nicht verleugnet. Das sagt er so nicht, aber vielleicht hat er es gedacht in diesem Augenblick. Jesus fragt nach: Hast du mich lieb? Und erst danach kommt der Auftrag, die Platzanweisung. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen in diesem ganz bekannten Abschnitt in der Bibel, im Johannesevangelium: Weide meine Lämmer. Die Schafe kommen erst danach, an zweiter und an dritter Stelle. Zuallererst sagt Jesus: Weide meine Lämmer. Danke, dass ihr euch der Lämmer annehmt. Andere sind für die Schafe, die Großen, die Böcke. Manchmal gibt's Böcke in der Gemeinde. Dafür zuständig. Wir sind zusammen heute Morgen, um uns neu von Gott her ermutigen zu lassen. Ja, das ist Jesus, weil ich dich lieb habe, ist das meine Leidenschaft, mein Auftrag. Die Lämmer, die vielleicht noch ganz wackelig kommen in die Kinderstunde, vielleicht in den Krabbelkreis, die noch gar nicht richtig stehen können, die noch gar nicht viel von dir verstanden haben, vielleicht manchmal mehr als wir Großen verstanden haben. Weide meine Lämmer. Wer oder was treibt uns an? Ich hätte dieses Referat mit ganz viel Psychologie spicken können. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe, meinen Auftrag als Seelsorger. Es kann mancher psychologische Hinweis hilfreich sein für uns. Entscheidend sind die biblischen Aussagen zu unserem Leben, zu unserem Dienst. Der Geist Gottes treibt uns. Ganz nah am Vaterherzen Gottes. Und dennoch gibt es, die ich interessant finde, ein paar Hinweise. Ich habe sie entliehen einem Chefarzt Dr. Martin Grabe, der spricht, wir haben in unserem Leben sogenannte äußere Antreiber und innere Antreiber. Vielleicht manchmal, ohne dass ihr die Begriffe jetzt schon einordnen könnt, vielleicht erlebt ihr das auch, kennt ihr das auch, irgendwas treibt uns. Manchmal ist der Terminkalender. Ein Freund von mir sagt, kein Problem, wenn der eine voll ist, kauft ihr doch einen zweiten. Das ist nicht des Rätsels Lösung. Was treibt uns? Was treibt uns? Äußere Antreiber. Fachleute sprechen davon, beruflicher Druck. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen. Jeder, der das erlebt, weiß, worum es geht. Beruflicher Druck. Die Helferberufe. Noch viel stärker in der Gefahr, auszubrennen. Aber nicht nur. Es gibt keine Berufsgruppe, in der nicht die Ausbrenntendenzen festzustellen sind. Auch Arbeitslose, die ausbrennen. Aufgrund der Sinnlosigkeit, aufgrund der Erfolglosigkeit, die 80., die 120. Bewerbung wieder zurückgekommen. Beruflicher Druck, privater Bereich, Familie. Nur zwei Stichworte, Generationen. Pflegeverpflichtungen, Erziehungsprobleme, je länger, je mehr finanzielle Sorgen, äußere Antreiber, ehrenamtliches Engagement. Meine Mitarbeit in der Gemeinde wird weder wahrgenommen noch wertgeschätzt. Kennt ihr das? Es hat mich vor Jahren beeindruckt in einer Gemeinde. Wir waren als Team von jungen Leuten, Bibelschülern in dieser Gemeinde und in diesem Gottesdienst wurden zwei Personen aus der Gemeinde nach vorne gebeten. Ihnen wurde gedankt für ihren Dienst. Die waren zuständig, das waren nicht die Vorturner der Gemeinde, die waren zuständig für den Blumenschmuck. Ich fand das klasse. Wertschätzung. Ich danke euch für den tollen Blumenschmuck. Und für all das, was heute im Hintergrund geschieht. Nicht nur, dass die Hüpfburg nicht in dem Raum steht, sondern dass dort auch Kaffee bereitsteht. Irre. Danke. Äußere Antreiber. Wenn es äußere gibt, gibt es auch innere. Anerkennung. Fachleute sprechen davon, Sehnsucht nach väterlicher Anerkennung. Sie differenzieren väterliche, mütterliche Elemente. Sehnsucht nach väterlicher Anerkennung, sprich beruflicher Erfolg. Innerer Antreiber. Ich leiste was, dann bin ich was. Ich kann nichts leisten, bin ich dann nichts. Sehnsucht nach mütterlicher Zuwendung, gemocht zu werden. Kennt ihr das? Gemocht zu werden. Der stärkste Ausdruck von Anerkennung ist ein einziges Wort. Danke. Ich hoffe, dass du Menschen um dich herum hast, die dir ganz viel Danke sagen und die du auch wieder mit einem Danke ermutigen kannst. Sehnsucht nach Zuwendung, das Streben nach Perfektion, und anderes, es allen recht machen zu wollen. Wir Christen müssen doch immer und überall und für alles im Einsatz sein, nicht Nein sagen zu können. Innere Antreiber, die gar nicht von außen an uns herankommen, aber die dieses irgendwo über die Kraft hinaus noch fördern. Wo tankst du wieder Energie nach? Wo tankst du wieder Energie nach? Fällt dir spontan etwas ein? Ein sehr erfahrener Seelsorger und Lebensberater sagte einmal in einem Seminar: Kannst du noch zweckfrei entspannen? Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Entspannen, ja, das wusste ich, was das ist. Aber was heißt zweckfrei entspannen? Kannst du noch zweckfrei entspannen? Also nicht eben schon wieder um das Nächste. Du sitzt hier drin und denkst, vielleicht kann ich einen Teil dieser biblischen Impulse heute früh, vielleicht kann ich das irgendwie wieder verwerten für die nächste Mitarbeiterandacht und. Das ist alles Käse. Ist nicht zweckfrei. Zweckfrei entspannen, wo du in der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommst. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht in der Familie oder bei deinem Partner. Und vielleicht ist das eine Frage für die, die Schreibzeug gerade vor sich haben, die euch über den Tag hinaus auch begleiten kann. Wie so eine Happy-Liste. Mach dir eine Happy-Liste für Stresszeiten, die du zur Hand nimmst, nicht nur anschaust und denkst, tolle Ideen, sondern die du dann auch konkret umsetzt. Ich bin so ein Typ, der sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Also der ganz viele tolle Impulse im Lauf seines Lebens schon mitbekommen hat, was gut ist. Auch in unserer Ehe. Wir sind jetzt 9 Jahre verheiratet und etwa seit einem halben, dreiviertel Jahr, was ich vielen jungen Leuten auch schon geraten habe, dass wir selbst auch es schaffen, uns einen Eheabend zu gönnen. Also nicht das Wissen ist das Entscheidende, sondern sei Täter dessen, was uns von Gott her klar wird. Happy-Liste. Vielleicht beim Sport oder bei einem Hobby, Angeln, ganz alleine. Beim guten Freund, einer Freundin, vielleicht durch tolles Stichwort entschleunigen, Nein sagen können. Durch Spazieren gehen, schöner Musik, ein Vollbad, ein Entspannungsbad und. Happy-Liste. Nimm dieses Stichwort mal mit für dich. Der vorhin zitierte Arzt Dr. Grabe sagte einmal, nirgends bin ich weiter vom Ausbrennen. Die Fachleute sprechen ja von Burnout. Mediziner kennen dieses Stichwort nicht. Das ist kein medizinischer Begriff. Muss man auch vorsichtig sein, weil er so eine gewisse Inflation erfährt. Aber so die Tendenz zum Ausbrennen, nirgends bin ich weiter vom Ausbrennen entfernt als in der Nähe Gottes. Hast du mich lieb? Ich komme auf die Zielgerade. Jetzt hatten wir es von Elia, von Paulus, von Jesus. Und wo sind die Frauen? Tja, Maria und Martha. Vielleicht kennt ihr sie. Auch nicht persönlich. Kommt auch noch. Maria und Martha. Von Martha heißt es, sie macht sich viel zu schaffen. Ja, Leidenschaft am Rand der Kraft. Macht sich viel zu schaffen. Ihm zu dienen. Alles tolle Motive fürs Reich Gottes unterwegs. Sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine, aha, wieder alleine, nicht nur Elia war alleine, auch sie war alleine, nicht, dass mich meine Schwester lässt allein dienen. Und ich lese da in meiner Bibel und Jesus antwortet, nö. Also ist nicht wirklich da zu lesen, aber mir kommt es so entgegen. Dann geht's weiter, sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Klar, wenn ich alleine nicht rumkomme, dann hilf mir. Und Jesus sagt wieder, nö. So, das war das Wort für die Frauen. Maria, Martha, der bekannte christliche Autor und Therapeut, Reinhold Rute. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Ist ein genialer Mensch, über 80, reist noch durchs Land und schreibt leidenschaftlich gern Bücher, 100. Er schreibt gerade, kürzlich hat er erzählt, er schreibt gerade 5 Bücher parallel, ist auch nicht jedem gegeben. Er sagte einmal oder betete einmal in einem Seminar, es hat mich tief berührt, Herr, segne unser Tun, nicht Amen, sondern unser Tun und Lassen. Segne auch unser Lassen, was wir von dir erkennen, was nicht dran ist, segne du. Was mich an eurem Tagesprogramm am meisten fasziniert hat, als ihr es mir zugeschickt habt, war: Wir, die EC-Referenten, haben Zeit für euch. Ich weiß nicht, ob ihr alle dieses Programm habt, wenn nicht, jetzt wisst ihr es. Wir, die EC-Referenten, haben Zeit für euch. Finde ich genial. Und da nehmt sie beim Wort, geht auf sie zu. Das sind Menschen, die euch Zeit schenken, die euch heute Zeit schenken. Vielleicht gehört das zu deinem Boxenstopp dazu. Ich selbst bin den Tag über da, das Aufstehen um 3 Uhr X, das lohnt sich, hat sich gelohnt, jetzt schon bei euch zu sein. Kommt auf mich zu, dort an unserem Stand oder wo ihr mich irgendwo entdeckt, wenn ihr noch Rückfragen habt, gerne. Wir, die EC-Referenten, haben Zeit für euch. Das Angebot gilt. Das ist nur ein fast abschließender Einschub. Manchem tut es auch gut, einmal raus aus seinem Alltag. Wir in Kassel im Seelsorgezentrum bieten solche begleiteten Auszeiten an. Manches Mal ist es gut, Abstand von allem, um sich neu zu sortieren. Leidenschaft am Rand der Kraft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gott ist derselbe, sein Geist ist derselbe. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wo du ausgelaugt und ausgebrannt bist, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Oh, das ist schon zu weit. Du bist die Kraft, das passt gut. Ich wünsche uns Leidenschaft am Rand unserer eigenen Kraft. Ich weiß, was das heißt. Ich habe das selbst auch schon schmerzlich erlitten. Leidenschaft am Rand unserer eigenen Kraft, das wünsche ich dir. Vielleicht zuckst du zusammen, wie kann der nur? Warum? Weil wir dann erst die Kraftquelle Gottes kennenlernen. Weil wir dann erst die Kraftquelle Gottes kennenlernen. Also, nicht aus eigener Kraft, ganz nah am Vaterherzen Gottes. Seiner Kraft. Ich danke euch fürs Zuhören.